Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zu Episode Nummer 138. Wir befinden uns in der DEL-Eishockey-Sommerpause. Das Gute ist, der Puck flitzt weiter übers Eis. Und nur weil eine Saison zu Ende ist und vielleicht jemand künftig nicht mehr auf Münchner Eis steht, heißt es noch lang nicht, dass wir nicht mit ihm nochmal reden können, oder Gilbert?
So ist es. Und dann haben wir uns tatsächlich jemanden eingeladen, der genau das mit uns tut.
Nennen wir es den Abschiedsstammtisch aus München, auch wenn er zum Aufnahmezeitpunkt mindestens noch einmal auf heimischem Eis steht sozusagen und sich tatsächlich trotzdem die Zeit nochmal nimmt vor der Eishockey-WM, vor dem finalen Testspiel und ja, so wirklich unmittelbar vor seinem endgültigen Abschied von Oberwiesenfeld steht, nimmt er sich Zeit für uns und das freut uns wirklich sehr, denn an unserem Stammtisch sitzt heute Abend Justin Schütz. Ich grüße dich.
Servus, servus.
Wie ist es so, so kurz wirklich vom finalen Goodbye vom Oberwiesenfeld? Wie geht's dir?
Ja, also ich muss sagen, die emotionale harte Phase ist schon vorbei. Die war dann einmal kurz nach der Meisterschaft und dann auch so die Woche oder vor allem nach der Meisterfeier, sich von den Jungs zu verabschieden, war schon ziemlich hart. Aber jetzt freue ich mich nochmal in München, auch vor den heimischen Fans nochmal aufs Eis gehen zu dürfen. Und dann, ja, da ist er dann nochmal ein bisschen Freude dabei.
Wie sehr warst du schon auf Sommerpause eingestellt? Weil Sommerpause ist ja jetzt noch nicht. Du darfst ja jetzt dann zur Eishockey-WM. Ich meine, es ist eine große Ehre. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das ja auch deine WM-Premiere. Aber wie schwer ist es jetzt nach diesen Feierlichkeiten vielleicht sogar, sich jetzt nochmal neu zu fokussieren auf diese Challenge, die da jetzt ansteht?
Ja, ich muss sagen, direkt nach der Saison war ich schon gefühlt sehr in der Sommerpause, einfach weil ich auch nicht damit gerechnet habe, überhaupt dabei zu sein jetzt. Ich glaube, ich habe den Anruf dann vom Harry dann Mittwoch bekommen, war das, glaube ich, in der Meisterwoche. Und das heißt, von Sonntag bis Mittwoch war ich eigentlich schon gefühlt in Feier- und Sommerpause. Und da musste man vielleicht nochmal einen Gang zurückdrehen, weil man wusste, man muss nochmal ein bisschen trainieren. Natürlich, deswegen war ich schon in der Sommerpause. Aber wie gesagt, ich habe es dann bin dann ein bisschen ruhiger angegangen, die paar Tage vor dem Training, weil natürlich muss man dann nochmal. Also ich kann sagen, das Training war sehr anstrengend. Ich glaube, so lange habe ich seit der letzten Vorbereitung für München letztes Jahr nicht mehr trainiert, deswegen,
Aber wenn die Nationalmannschaft ruft und eine Weltmeisterschaft, ich glaube, das ist dann wenigstens
positiver Stress, oder? Natürlich, das hat mich sehr gefreut und also ich weiß ja noch nicht, offiziell weiß ich ja auch nicht, ob ich dabei bin, weil wir haben ja noch, ich weiß nicht, ob morgen nochmal, weiß ja gar nicht, ob nochmal ein Stürmer nach und rausfliegt, aber ich denke mal nicht, wir sind ja nur 14, nach den ganzen Verletzungen, die jetzt waren oder Absagen. Keine Ahnung, deswegen hoffe ich mal, dass ich dabei bin, ich gehe mal davon aus, jetzt Stand jetzt. Auf jeden Fall allein die Woche einfach hier dabei zu sein mit den Jungs ist super und da freut man sich natürlich immer drauf.
Und das Ganze nochmal am noch heimischen Oberwiesenfeld ist jetzt auch, glaube ich, noch ganz okay. Vielleicht, wir greifen noch nicht voraus, aber ist schon Umzugsstress gewesen oder hast du noch die Homebase hier im Großraum München? Also kannst du das noch von hier aus machen oder ist es quasi jetzt schon auf gepackten Koffern?
Nee, ich habe tatsächlich schon im Laufe der Playoffs immer mal, meine Eltern sind ja sehr oft bei den Spielen, habe ich immer mal ein paar Kleinigkeiten mitgegeben, damit ich halt eben nicht nach der Saison den ganzen Stress habe. Aber meine Wohnung ist komplett leer. Die habe ich auch schon abgegeben mittlerweile. Also war jetzt hier immer mit den Jungs im Hotel. Aber es fühlt sich natürlich noch nicht so an, als würde ich jetzt bald weg sein. Es ist schön hier zu sein noch. So ganz realisiert habe ich es auch immer noch nicht, dass es hier nicht mehr mein Zuhause ist, weil es war erst eine Zeit lang. Aber ich glaube, das kommt dann nach der WM automatisch. Aber den Stress habe ich mir zum Glück bisschen selber weggenommen, dadurch, dass meine Eltern halt oft da waren und immer mal ein paar Kleinigkeiten mitgenommen haben.
Ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher, wenn man sich wirklich auf den Sport konzentrieren kann, vor allem dann in dieser heißen Phase.
Ja.
Kommen wir ja auch gleich drauf und auch zur Ablenkung vom Abschied wollen wir natürlich heute auch noch so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und so über deinen Karriereweg reden. Eine Frage, die ich tatsächlich jetzt vorher noch dazwischen schieben wollen würde, wie war es so in München? Hast du in der WG gewohnt? Hattest du deine eigene Bude? Wie muss man sich das vorstellen, so wie die letzten Jahre?
Also in meiner ersten Saison habe ich mit Luca Zitterbart damals noch in der WG gewohnt. Ja, und Dennis Lober, also wir hatten so eine kleine Dreier-WG. Ja, und ab der, beziehungsweise die zweite Saison war dann ja, habe ich ja in Salzburg angefangen, mit JJ zusammen. Da habe ich mit JJ zusammen in der WG gewohnt in Salzburg. Und als ich dann zurückgekommen bin, durfte ich mir dann selber eine Wohnung suchen, die der Verein dann übernommen hat. Und ja, seitdem wohne ich alleine hier. Ja, aber das war also beides, egal ob WG oder jetzt. Klar, WG ist immer toll, aber ich finde, alleine wohnen dann schon ein bisschen besser. Man hat ein bisschen mehr so seine Ruhe, seine Freiheiten, kann es auch mal unordentlich sein, ohne dass sich jemand aufregt. Ja, aber nee, also es war, wie gesagt, beides miterlebt und ja.
Weil du das Stichwort Unordnung reinbringst, es gab doch diesen kleinen RB Academy Einblick, wo du, glaube ich, mit Paul Huber zusammen nochmal so ein bisschen deine alte Zeit so hast aufleben lassen und der Paul hat gemeint, dass du eher so der Chaoskönig warst.
Ja, nicht verleugnen. Nein, ich war schon mehr der, ja, bei uns beiden auf jeden Fall der ein bisschen unordentlichere, aber ich muss sagen, das hat sich vor allem seitdem ich alleine wohne, ist es sehr, würde ich fast sagen, ich bin ordentlich geworden, weil da fühlt man sich natürlich immer wohler, wenn es sauber ist. Es ist nur so ein bisschen Klamotten, da habe ich halt einen Stuhl, der voll mit Klamotten ist, aber.
Wer hat ihn nicht, ja?
Genau.
Das ist die Legende.
Ich glaube, das ist ein bisschen normal, also ist normal, aber sonst habe ich schon versucht, meine Wohnung so ordentlich wie möglich zu halten. Nur Pfand wegbringen ist nicht meine Stärke. Ja, und der Stuhl halt. Aber sonst, wie gesagt, bin ich schon relativ ordentlich geworden. Aber früher, ja, so in der Akademie, ja, da war das noch nicht so gut.
Da warst du ja auch noch ein paar Jährchen jünger. Also,
genau. Da darf man auch unordentlich sein.
Eben, man wächst mit seinen Aufgaben und wenn man alleine wohnt, ich glaube, das kennt jeder aus seiner Erfahrung. Am Anfang ist man noch so, wie man es halt gewohnt war. Und wenn man dann anfängt, gewisse Sachen gar nicht mehr zu finden, dann weißt du, ja, okay, vielleicht ist die Erfindung der Schublade doch gar nicht so schlecht gewesen.
Das stimmt.
Dann wollen wir mal wirklich das Rad zurückdrehen. Der Transparenz halber, sagen wir mal, es ist Montagabend, 8.5., das heißt, am morgigen Dienstagabend ist das finale Testspiel vor der WM zwischen Deutschland und den USA am Oberwiesenfeld. Wir werden natürlich im Laufe dieses Gesprächs ein, zwei Fragen über Justins Zukunft noch stellen. Wichtig ist aber, und das ist ganz normale Pressearbeit, das sage ich auch hier nochmal ganz deutlich, solange der neue Verein von Justin diese Verpflichtung noch nicht offiziell gemacht hat, können wir natürlich hier auch nicht über konkrete Sachen reden. Das ist auch zu respektieren und das ist auch ganz normal. Und deswegen werden wir hier jetzt auch nicht irgendwie großartig nachbohren. Aber natürlich, so allgemein, werden wir nachher natürlich schon nochmal auf die Zukunft eingehen. Also nur der Transparenz halber. Jetzt blicken wir mal zurück. Was uns bei den letzten Podcasts, wo du ja natürlich durch starke Playoffs natürlich auch immer mal wieder ein Thema warst, einfach aufgefallen ist, gefühlt bist du schon ewig bei München, noch ewiger im Red Bull Eishockey-Kosmos und du bist aber erst 22. Und das ist eigentlich ein großes Kompliment. Wir hatten so einen ähnlichen Fall vor einem Jahr, als wir mit Maxi Kastner das Saisonauftakt-Interview gemacht haben. Der ist auch gefühlt schon ewig da und wirkt aber immer noch wie ein Youngster. Also das sind so komische Wahrnehmungen. Jetzt würde mich da vielleicht, bevor wir ganz nach weiter in die Vergangenheit zurückreisen, interessieren, hast du auch so das Gefühl, dass es gerade wirklich eine große Epoche gerade zu Ende geht bei dir?
Absolut. Also ich glaube, ja, also ich meine, gefühlt mein Eishockey-Leben bisher bin ich in Salzburg oder München. Natürlich, ich war nicht lange in Iserlohn, das waren irgendwie jetzt zurückdenken, waren das nur 3 Jahre. Es hat sich damals sehr lang angefühlt. Ich war natürlich länger in Kassel, aber das ist halt noch, da war ich noch sehr klein. Aber jetzt die Zeit, das sind jetzt insgesamt 9 Jahre, das ist sehr lang. Es war immer sehr toll hier zu sein, oder es ist sehr toll hier zu sein. Und es war einfach überragende Zeit und ich kann mich, glaube ich, noch auch an fast alles davon erinnern. Also jedes Jahr war super. Ich habe in jedem Jahr irgendwie tolle Jungs kennengelernt, auch schon in Salzburg, mit denen ich auch teilweise immer noch in Kontakt bin. Und das ist einfach, Ja, ich habe dem ganzen, ja, mit der Akademie, im ganzen Red Bull einfach so viel zu verdanken. Und es ist einfach, ja, für mich war es sehr, sehr toll, den Sprung geschafft zu haben, erstmal von Salzburg nach München und dann auch mich hier, ich denke, schon ganz gut durchgesetzt zu haben. Ja, aber auch das ist was, wieso ich am Ende mich dafür entschieden habe, vielleicht auch mal was Neues aufzusuchen, weil ich halt eben schon so lange da bin. Und wie du es eben selber gesagt hast, mit auch Maxi Kastner wird noch als Youngster gesehen, der auch schon 30 ist. Es ist einfach dieses, ja, ich bin 9 Jahre da und es ist, ich habe das mal von wem anders gehört, als ich dem gesagt habe, dass ich wechsle, der gesagt hat, ja, wenn, das ist wie ein Auszubildender, der immer der Auszubildende bleibt bei seinem, da wo er halt die Ausbildung gemacht hat. Das ist ein bisschen hier auch, also ich will nicht sagen, dass es hier auch so ist, aber für mich war es dann so auch ein kleiner Grund, wieso ich halt vielleicht auch mal was Neues sehen wollte, einfach, weil ich halt schon so lange da bin. Ich kenne gefühlt jeden Menschen, der in dieser Organisation arbeitet oder gearbeitet hat, weil ich halt eben mit der Akademieeröffnung dabei bin. Jedes Mal, wenn ich in die Akademie bin, komme, ich kann mit jedem jetzt hier dann auch reden, als wäre ich noch immer noch da. Und das ist einfach immer was Tolles und ein Privileg natürlich auch, weil ich immer mich mit jedem verstanden habe. Aber ja, vielleicht ist das auch so ein kleiner Grund, wieso man mal was Neues suchen sollte.
Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Und ich glaube, zukünftig reden wir Maxi Kastner über den MVP, aka der Azubi. Lass uns zurückspringen. Du bist Jahrgang 2000, bist in Kassel geboren. Kassel ja auch eine Eishockeystadt mit den Huskies. Kam da auch direkt so ein bisschen, oder wie kam die Verbindung zum Eishockey, dass dich der Kufensport dort so in die Bahn gezogen hat? Waren es die Huskies oder wie lief das damals?
Ja, meine Eltern waren tatsächlich also öfter mal im Stadion bei den Huskies, haben dazugeguckt. Ich glaube, es war meine Mutter, hatte dann, ich habe einen älteren Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich. Und als der dann irgendwie so 2, 3 Jahre war, alt war, hat ein Bekannter, der halt, ich glaube, dann Trainer war, glaube ich, in Kassel, sie gefragt, ob der nicht mal ja, in die Laufschule kommen will, mal aufs Eis gehen will. Und dann mein Bruder das gemacht. Und als ich dann in dem Alter war, also mein Bruder hat es sehr viel Spaß gemacht, das dann natürlich immer, also auch weitergespielt. Als ich dann so 3 Jahre alt war, bin ich auch direkt, ich glaube, mit 2,5 bin ich auch das erste Mal auf Schlittschuhen gestanden. Seitdem hat das nicht aufgehört und
Ist auch immer so ein bisschen das Auge bei den Huskies auch geblieben, wie dein quasi Heimatverein sich geschlagen hat? Oder
ja,
andersrum
natürlich.
gefragt, wie hart war das Mitfiebern auch jetzt zum Beispiel in der letzten Saison?
Ja, also das ist immer sehr, ich war immer sehr aktiv am Schauen, vor allem jetzt mit dem Aufstieg, weil ich halt da irgendwo gehofft habe, dass Kassel aufsteigt. Wäre sehr schön gewesen, mal in der Heimat, in der heimischen Halle spielen zu können. Ich war zum Beispiel, ich glaube, es war letztes Jahr mal in der Nationalmannschaftspause, war ich auch mal in Kassel, habe ein Spiel im Stadion angeguckt, weil das ja auch ein bisschen renoviert wurde. Und ja, nee, also nach Kassel immer einen guten Draht gehabt. Mein bester Kumpel hat bis letztes Jahr auch noch DL2 gespielt in Kassel und ja, natürlich sehr verfolgt. Ein bisschen traurig, dass sie jetzt nicht aufgestiegen sind, aber gleichzeitig freue ich mich eigentlich auch an sich, dass Augsburg drin geblieben ist, weil die ja auch einfach in die DL gehören. Das muss man auch mal gesagt haben. Aber ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn Kassel es geschafft hätte.
Ist es eine Fangfrage? Ich glaube, wir verraten jetzt nicht so viel, dass Kassel nicht ein neuer Verein ist. Wäre das, wenn Kassel hochgegangen wäre, auch eine Option gewesen, dort den nächsten Schritt zu machen? Oder wäre es jetzt tendenziell noch zu früh gewesen? Also, ich glaube, ich steige jetzt niemanden auf den Fuß in Hessen, wenn ich sage, dass Kassel jetzt, wenn die aufgestiegen wären, nicht direkt ein Playoff-Kandidat wahrscheinlich gewesen wäre für die Top 6 oder so.
Nee, aber das, nee, also Kassel wäre jetzt tatsächlich bisher noch keine Option, nein.
Aber so für, ich sag mal, vielleicht Karriere beenden soll in der Heimat, das eher.
Also ich würde mich schon freuen, wenn ich nochmal irgendwann in Kassel spielen könnte. Ey, egal, ob das jetzt in der DEL ist oder egal, aber so Karriere werden in der Heimat ist schon was Schönes.
Da gehen ja auch noch ein paar Jahre ins Land, bis es soweit ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Das hoffe ich, das
Wer
hoffe
weiß,
ich.
was dann los ist, ja.
Genau. Das
Ich
hoffe ich,
meine.
dass ich noch ein paar Jährchen spielen kann.
Ich meine, es sind ja schon sehr, sehr viele Wege aufgezeigt worden für eine lange Karriere. Irgendwann von Stürmer auf Verteidiger switchen, wenn du dann sagst mit 38, 39, okay, vielleicht erste Liga doch nicht mehr. dann und Kassel vielleicht dann noch Zweitligist ist, ja, dann spricht, glaube ich, auch relativ wenig dagegen, da dem alten Verein noch ein bisschen zu helfen. Also wäre jetzt nicht das erste Mal. Stichwort Verteidigung, könntest du dir das grundsätzlich vorstellen oder ist es noch total ein skurriler Gedanke, auch mal Verteidiger zu spielen?
Also ich weiß nicht, ob sich irgendjemand erinnert hier, aber ich glaube, es war die Corona-Saison, habe ich ein Spiel beziehungsweise ein Drittel Verteidiger gespielt. Da hatten wir ein kleines, ich glaube, Verletzungsproblem vorne und hinten. Da haben wir mit 3 Reihen und irgendwie 5, 6 Verteidigern nach Nürnberg gefahren. Dann hat Seidi damals eine Spieldauer bekommen. Dann hatten wir halt einen Verteidiger zu wählen. Hat der Don rumgefragt, wer möchte. Und ich glaube, in dem Spiel hat Kasti zum Beispiel schon Verteidiger gespielt. Dann hat er mich gefragt, habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Ich finde Verteidiger eigentlich ganz cool. Also ich kann mir das schon vorstellen. Hatte nie die Ausbildung dazu und habe dann im ersten Wechsel direkt ein Gegentor kassiert. Aber ich finde trotzdem, ich habe es ganz gut gemacht und ich könnte natürlich, ich kann es mir schon vorstellen. Ich würde natürlich schon gern lieber Stürmer bleiben, aber wenn mal irgendein Trainer auf die tolle Idee kommt, mich umzuschulen, dann hätte ich, glaube ich, gar nichts dagegen.
Ich habe so das Gefühl, dass der Gedanke jetzt im Profi-Eishockey immer mehr reift. Du sagst, du hast erfahrenere Stürmer und du sagst, die haben auch das Auge dafür, dass man die dann mal als Verteidiger einsetzt. Ich habe schon das Gefühl, dass das in den letzten Jahren so ein bisschen zugenommen hat. Also Yannick Seidenberg ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel gewesen. Maxi Kastner mittlerweile auch, dass der da hinten auch mal aushilft. Ein Maxi Daubner ehrlicherweise auch in jungen Jahren schon. Aber das sind jetzt nur die Münchner Beispiele. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das so generell durchaus in die breitere Wahrnehmung gekommen ist, dass das Optionen sein können. Aber da reden wir jetzt mehr über die Zukunft. Wir wollten ja ein bisschen in der Vergangenheit noch gucken. Du hast dann Kassel gespielt und ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben, 2011 ging es nach Iserlohn. Wie kam denn das zustande?
In dem Jahr, also es war die Saison 10-11, müsste das gewesen sein, ist Kassel, glaube ich, damals pleite gegangen. Ich weiß gar nicht, ob es das Jahr war, aber ich glaube schon. Und wollte man mit Kassel unbedingt in Nordrhein-Westfalen spielen, musste dann aber aufgrund irgendeiner Regel in der untersten Liga anfangen. Das heißt, ich habe mit 10 gegen, ich glaube, es war zum Beispiel Herne 1B, glaube ich, war das, Gelsenkirchen und so gespielt. Und wir hatten halt gute Freunde. Tim Fleischer, der spielt jetzt in Nürnberg, ist ein sehr guter Kumpel von mir, auch früher schon. Und sein Vater hatte uns dann mal gefragt, wenn ich vorstellen kann, in Iserlohn zu spielen, auch wenn ich sehr jung war. Ja, dann habe ich das im Winter damals schon noch gemacht, dass ich noch in Kassel zur Schule gegangen bin. Meine Eltern haben mich freitags nach Iserlohn gefahren, haben sich da extra eine Wohnung genommen, um dann am Wochenende die Spiele in Iserlohn zu machen schon. Und dann 2011 bin ich damals aufs Internat gewechselt mit meinem Bruder zusammen. Der ist da zum Glück mitgekommen, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft in dem jungen Alter. Mein Bruder war damals 15. Ich glaube, das war nicht einfach vor allem für meine Mutter nicht. Aber die hätte uns das halt nie verboten, weil ich glaube, mein Bruder und ich wollten das beide machen. Und dann haben meine Eltern uns auch immer unterstützt. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil auch ohne den Schritt wäre ich jetzt, glaube ich, nicht hier. Aber so ist es dann mal zustande gekommen, weil ich hatte nicht auf dem, ich glaube, mit 10 Jahren jedes Spiel 30-0 zu gewinnen, bringt dir jetzt auch nicht viel oder bringt dich auch nicht weiter. Da entwickelst du dich jetzt nicht unbedingt. Ja, deswegen habe ich das damals gemacht.
Das ist auch eine ganz schöne Strecke. Was sind denn das zwischen Kassel und Iserlohn?
150, ich habe gerade nachgeschaut. Ja, 164 Kilometer bis knapp 2 Stunden unterwegs. Ja.
One way, das ist schon
also
auch.
Ich bin fast meistens Freitag nach der Schule hin, Sonntagabend zurück oder je nachdem. Und dann wieder in die Schule gegangen. Ich habe mich dann extra immer Freitag irgendwie letzten 2 Stunden freistellen. Ich war zum Glück auf einem Gymnasium in der Sportklasse, die das auch toleriert haben und das hat auch immer sehr gut funktioniert alles. Das war alles sehr human und deswegen hat das alles gut funktioniert. Natürlich sehr weiter Weg immer für meine Eltern, aber wir haben das immer auf sich genommen und wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Da kann man jetzt weit fassen. Da sieht man mal, wie wichtig es ist, wenn das Eltern da so bereit sind, dann auch in gewisse Vorleistungen zu gehen. Du hast ja nie die Garantie, ob dann eine Profikarriere rauskommt oder so. Manchmal, sage ich ganz ehrlich, im Profisport menschelt es mir manchmal ein bisschen zu wenig, aber ich finde diese, ich sag mal, ich will gar nicht mal weiche Faktoren sagen, eigentlich sind das die Basisfaktoren, dass sowas funktionieren kann. Und da muss man eigentlich immer auch nochmal ordentlich auf Holz klopfen und eigentlich nochmal Applaus spenden im Nachgang, weil das ist alles andere als selbstverständlich.
Absolut. Nee, das stimmt. Aber das ist halt auch das, was meine Eltern immer gesagt haben. Sie sehen oder wissen, dass es mir und meinem Bruder sehr viel Spaß macht und wir das auch unbedingt machen wollen. Deswegen hat sie das, haben sie uns immer unterstützt. Und klar ist das, wie du gesagt hast, keine Garantie, dass am Ende was bei rumkommt. Aber es sollte ja auch immer, vor allem im jungen Alter, immer der Spaß im Vordergrund stehen. Und das, was ich auch im Vergleich oder was meine Eltern auch nie gemacht haben, vielleicht im Vergleich zu anderen Eltern, die ich auch selber miterlebt habe, ist einfach dieser Druck. Meine Eltern haben nie oder uns beiden nie groß Druck gemacht, weil sowas kannst du dann auch einfach nicht erzwingen, ob jemand damit Profi wird oder nicht, sondern es kommt einfach mit der Zeit. Und ich glaube eher, wenn du das versuchst zu erzwingen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft, wird geringer, weil man selber einfach irgendwann den Spaß verliert.
Ja, verständlich. 2014 war dann so der Schritt in den Red Bull Eishockey-Kosmos. Wie kam denn das zustande? Also wurdest du gescoutet? Hast du dich dort beworben? War das ein Telefonat? Magst du mal vorbeischauen? Wie muss man sich das vorstellen?
Das war eigentlich relativ simpel. Wurde nicht gescoutet. Das war, ich war früher oder eigentlich ab, ich weiß gar nicht wann, das war 2006 bis 2012, war ich jedes Jahr bei Helmut Raaf im Trainingslager in Bad Tölz. Und wir haben halt damals, als ich in Iserlohn war, in der Saison halt gelesen, das war ja mal ein großer Bericht in Inlandshand, dass halt in Salzburg diese Akademie aufmacht. Und ich glaube, Helmut Raaf hat, ich weiß nicht, war der Co-Trainer in München? Kann das sein?
Der war 13, 14 war der Co-Trainer in München, ja.
Genau.
Und dann 14, 15 auch.
Okay. Auf jeden Fall haben wir, weil er kannte mich da natürlich, weil ich halt oft in seinen Camps war, kannte er meinen Namen. Und wir haben dann damals, weil er auch in Mannheim gearbeitet hat, wollte ich vielleicht nach Mannheim wechseln auch mal im Nachwuchs. Und dann haben wir ganz ehrlich ihm eine E-Mail geschrieben und gefragt, hey, du hast in beiden Standorten gearbeitet, was könntest du empfehlen? Und er hat uns dann Kontakt hergestellt zu Helmut Schlögel und hat halt gesagt, dass er das in Salzburg sehr ein tolles Projekt findet und das auch uns empfehlen würde. Und er halt versucht, dass man mal ein Probetraining macht oder sich das anschauen kann. Und es ist eigentlich ganz witzig, weil ich hätte, glaube ich, nicht mal ein Probetraining gebraucht. Meine Eltern wollten halt auch unbedingt, dass ich mir das mal anschaue und nicht einfach so dahin wechsle, weil sie selber auch mal sehen wollten, wie es da ist. Und habe dann Probetraining gemacht und ich habe echt sehr schlecht trainiert. Und ich glaube, da haben sie mal kurz gezögert, ob sie mich überhaupt nehmen. Aber es hat dann zum Glück geklappt und so seitdem bin ich dann halt da.
Aber ich kann es verstehen, aus elterlicher Perspektive. Wir reden ja hier absolut, auch vom Internat. Ja. Ne? Also das absolut. Ist dann auch eine Lebensmittelpunktverlagerung. Und jetzt muss ich gerade mal nochmal zurückrechnen. Wie alt warst du da? 13?
14.
14? 14, so. Das heißt, frisch Teenager-Alter, dann willst du ja auch wissen, wo ist so eine Mann?
Absolut, nein, ich habe das auch verstanden. Das haben wir damals in Iserlohn auch schon gemacht und ja, ich voll verstanden.
Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Helmut Raaf ist seit 2016 der Head of Development in der Red Bull Akademie. Also, und du kanntest ihn dann schon weit davor. Mhm. Also, das ist natürlich einerseits wahrscheinlich cool und gut, weil halt dann eine Verbindung schon da ist. Andererseits muss man sich wahrscheinlich vielleicht sogar nochmal einen Tick mehr auch beweisen, um vielleicht auf Vorschussvertrauen zurückzuzahlen.
Ja, wie gesagt, also. Ich glaube, ich hätte nicht mal ein Probetraining gebraucht, weil er halt auch schon ein gutes Wort eingelegt hat für uns oder für mich. Habe ich dann wahrscheinlich in dem ersten Training nicht so gut gezeigt, aber ich habe mich auch sehr gefreut damals, als ich gehört habe, dass er das macht als Chef oder als, ja, ist ja sozusagen der Chef fürs Eishockey dann gewesen in Salzburg. Habe immer einen guten Draht mit ihm gehabt und er hat mir auch sehr viel geholfen, die Camps waren immer top und ja.
Jetzt möchte ich da nochmal ganz kurz einhaken, weil du gesagt hast, du glaubst, dass das Pro-Training vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, du hättest das nicht gebraucht. War das schon so weit, dass du wirklich nur noch hättest Ja sagen müssen oder hat RB gesagt, wir machen das gar nicht zu einer Bedingung, wenn du kommen willst, komm?
Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, wie das ablief, aber das war halt so, dass sie gesagt haben, sie würden mich nehmen und dann. Aber da haben sie halt auch dazu gesagt, wenn ich möchte, kann ich es mir vorher anschauen. Ja. Wir haben damals, das Internat damals zu dem Zeitpunkt war noch nicht in die Akademie. Als ich mir das angeschaut habe, war die Akademie noch nicht ganz fertig. Es war halt noch die Saison davor. Man konnte schon aufs Eis gehen in der Akademie, aber das das Internat an sich war noch nicht fertig, da hatten wir noch ein anderes Internat, dass ich einfach mal so 2-3 Tage im Internat wohne und dann halt mit den Jungs aufs Eis gehe, so. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir die Schule angeschaut habe, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber sie haben es halt angeboten und wollten meine Eltern das natürlich auch sehen und machen und
ja. Nachvollziehbar, auf jeden Fall. Ja.
Auf jeden Fall. Dann begann deine Karriere in den Jugendmannschaften der Red Bull Academy. Wie muss man sich auch in jungen Jahren da schon den Tagesablauf vorstellen? Weil es ist ja so, dass Red Bull auch dort sagt, es ist eine Voraussetzung, dass Schule und Bildung oder das Menschwerden, sage ich mal in Anführungszeichen, erwachsen werden, es muss in Einklang gebracht werden. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und da würde mich interessieren, wie das aussieht im Alltag.
Ja, also immer, unter der Schulzeit, wenn es keine Ferien sind, war einfach immer montags, mittwochs, freitags, bist du ganz normal morgens aufgestanden, musstest immer schön dein Bettchen machen, Frühstück, Schule, von der Schule zurück, dann kam es halt immer darauf an, wann du Training hast. Manche hatten direkt nach der Schule Training, also vor allem als ich im der U18 gespielt habe, war immer direkt nach Schule, Essen, direkt Training. Ich glaube, früher war es immer noch ein bisschen später, aber dann hast du mal was für die Schule machen müssen, halt Hausaufgaben erledigen müssen, alles drum und dran. Und dann abends hattest du ein bisschen Zeit für dich und dann dienstags und donnerstags hattest du immer vor der Schule schon Training. Die Schule war halt auch beziehungsweise die Klasse, in die wir gegangen sind, waren alles Sportklassen. Das heißt, da war auch Fußballer, auch von der Akademie oder auch aus dem Kreis Salzburg, es gab extra so ein Schulsportmodell, heißt das, SSM hieß das. Da gab es dann auch Training für die. Das war dann nicht in der Akademie, sondern irgendwo an einem Sportplatz in der Stadt, wo dann die Spieler, die halt nicht bei Salzburg gespielt, sondern bei Red Bull gespielt haben, auch vor der Schule trainieren konnten. Und dann hatte man halt 3-4 Stunden Schule und so ging, das war das dienstags, donnerstags immer. Und dann natürlich von der Schule heim und auch wieder Training.
Hieß das, dass die Schule später anfängt oder hieß es, dass ihr einfach nochmal früher aufstehen musstet, um quasi um 6 Uhr schon auf dem Eis zu stehen?
Nee, die Schule hat dann erst um 10.30 Uhr angefangen. Also es war schon immer sehr gut geregelt.
Ist aber natürlich dann schon auch, ich glaube freizeitmäßig wird da ein bisschen, muss man natürlich dann schon ordentlich abknapsen. Aber es ist halt auch, man muss es glaube ich auch als Chance erkennen oder als Privileg, so überhaupt seinen Traum vorantreiben zu können. Kann mir aber vorstellen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, oder?
Also Freizeit ist natürlich, war nicht immer so stark vorhanden, dass man jetzt viel Freizeit hatte, aber ich denke, wenn du die Chance hast, sowas zu machen, dann, oder beziehungsweise wenn du Profisportler werden willst, und ich glaube, das ist egal, in was für einer Sportart, dann musst du halt gewisse Sachen opfern. Dazu gehört dann halt auch Freizeit und das war nicht immer einfach und vor allem, wenn man so 17 oder 16, 17 ist und dann von anderen Freunden hört, was die so machen mit 16, 17, war es natürlich immer so, ich muss hier um 22 Uhr in mein Bettchen gehen, so gefühlt, aber wie gesagt, ich habe da mich nie groß drüber aufgeregt, weil ich habe es am Ende ja auch freiwillig gemacht. Ich hätte auch einfach sagen können, hey, ich will das nicht mehr, macht das keinen Spaß mehr, dann wäre meine Eltern hätten auch nie gesagt, du musst das machen, sondern die haben immer gesagt, wenn ich mal keine Lust mehr habe, dann soll ich das sagen, die nehme ich sofort wieder zurück und ich habe das immer freiwillig gemacht und von daher kann ich mich auch nicht beschweren.
Vor allem nicht, wenn man dich vom heutigen Standpunkt sieht. Also,
ich wollte gerade sagen, der Erfolg gibt dir ja recht.
Ich glaube, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich würde es mal behaupten, Gilbert, man hatte Justin Schütz als Münchner Eishockey-Interessierter spätestens ab Sommer 2018 auf dem Schirm. Denn da gab es den NHL-Draft und du wurdest an sechster Position, in der sechsten Runde an Position 170 von den Florida Panthers gedraftet. Das war natürlich dann schon auch ein Ausrufezeichen auch im Münchner Eishockey-Kosmos. Oh, da wächst ja wirklich was in Liefering in der Akademie heran, weil sowas kommt nicht einfach so. Das ganz Kuriose ist, und ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das tatsächlich wissen, du wurdest ja indirekt zweimal gedraftet. Ich sag mal, ein kleiner Spaßanruf an deinem 18. Geburtstag, wenn ich da richtig informiert bin, oder?
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, War eine lustige Geschichte. Ja, also ich habe halt meinen Geburtstag, ich bin an dem Draft-Tag damals, wollte ich, also es war der 23. Juni, aber es ist halt immer, wegen Zeitverschiebung war der halt der Draft dann zur deutschen Zeit abends und ich wollte halt in meinen 18. Geburtstag damals reinfeiern. Und ich habe das in meiner Klasse halt ein paar Jungs erzählt, dass ich, oder in meiner Mannschaft, dass ich mit ein paar Teams geredet habe. Das war nicht mal, ich habe ja auch das, ich habe mit Florida am meisten geredet, aber die wollten halt eigentlich, dass ich nach Kanada in die Juniorenliga gehe. Den habe ich dann gesagt, dass ich das nicht machen würde. Und dann haben sie eigentlich zu mir gesagt, sie werden mich wahrscheinlich nicht draften. Und deswegen habe ich auch tatsächlich nicht damit gerechnet. Und ich wurde dann von einem Mannschaftskollegen, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr da war, weil der halt Familie in Kanada hat, oder war der dann schon in Kanada zu dem Zeitpunkt, und habe mich dann mit einer kanadischen Nummer angerufen an meinem Geburtstag um die Uhrzeit, wo schon die Party war. Und es ist halt alles plus eins. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt Kanada, USA ist oder ich nicht. Bestimmt Leute, die das von da kommen, wissen das. Ich wusste es nicht. Und er hat, das Lustige ist, er hat halt wirklich gesagt, Florida und sechste Runde. Also es war echt ziemlich verrückt. Dann habe ich das natürlich geglaubt, bevor er mich dann 5 Minuten später angerufen hat, hey, sorry, die Jungs haben gesagt, ich soll das machen, es tut mir so leid. Also er hat sich sehr entschuldigt, hat sich sehr schlecht gefühlt. Ja, dann war mein Abend ein bisschen, war ich kurz mal ein bisschen traurig, also kurz, fand ich nicht so cool, aber ich konnte dann auch drüber lachen, wollte dann eigentlich, ja, die Party losgehen lassen, weil wir schön ein Getränk gönnen.
Ich wollte
Und
es
dann
gerade
hat
sagen,
mich,
sag doch einmal Frustsaufen.
ja, und dann hat mich, also es war wirklich, das ging alles so schnell, da hat mich von meinem Agenten, die Partneragentur aus Amerika angerufen, da hatte ich die Nummer eingespeichert. Das war, ich habe mich gewundert, was er jetzt von mir will, und der hat mir dann halt gesagt, ja, hey, Florida hat dich gedraftet in der sechsten Runde, gratuliere. Es war schon ein sehr cooles Erlebnis, weil halt viele Freunde da waren, ja, das mein Geburtstag auch war, aber leider hat der Geburtstag dann relativ schnell das Ende genommen. Ja, habe dann halt natürlich ein bisschen zu viel getrunken, weil ich mich so gefreut habe. Ja, aber war, wie gesagt, war ein richtig cooler Abend. Musste dann nächsten Morgen mit Kater nach Florida fliegen ins Camp. Das hat auch ganz gut funktioniert.
Ich sag mal, der Flug
Ja.
dauert ja auch ein bisschen, oder? Also, da kann man
Ja,
ja
ich konnte gut ausnüchtern, das war gut. Ich kam auf jeden Fall nüchtern an.
Du durftest ja noch ein zweites Mal ins Prospect Camp 2019 dann. Wie sind denn da so die Erinnerungen an diese zwei Ausflüge nach Florida? Ich könnte mir vorstellen, auch wenn es im Long Run ja leider nicht geklappt hat, aber da nimmt man sehr, sehr viel lehrreiches Material mit nach Hause.
Ja, also beide Jahre waren top. Natürlich im ersten Jahr war ich noch ein bisschen, ich meine, ich habe noch nie irgendwie, also ich habe in der U18 in Tschechien gespielt in der Liga. Das war jetzt nicht so, als hätte ich da irgendwie sehr viel Erfahrung gehabt zu dem Zeitpunkt. Bin dann dahin, kannte erstmal niemanden, das ist auch schon echt, ja, es war ein bisschen ungewohnt. Natürlich lernst du die Leute relativ schnell kennen, aber es hat mir sehr, also ich fand das erste Jahr sehr gut. Natürlich wirst du noch mal anders behandelt in deinem Draft, ja. Da hast du noch ein bisschen so mit Media noch ein bisschen mehr zu tun. Und dann 2019 war es halt cool, weil ich die Woche davor noch Urlaub gemacht habe mit meiner Familie. Und habe ich ein bisschen mehr was angeguckt da. Und ja, da das Camp an sich ist immer top gewesen. Also die Trainer geben dir viel mit, versuchen dir so gut wie geht noch mal ein paar, ich meine, viel System, dann kann die da eh nicht machen, dann geben sie dir ein paar Kleinigkeiten mit, die du vielleicht in dein Spiel integrieren kannst. Und ja, also die Leute, die man da so, mit denen man sich da mal vergleichen kann, ist halt immer top. Also mit First Rounders oder so, die dann jetzt mittlerweile auch NHL spielen mal, ist halt schon was Cooles.
Ist war da bei dir ein Name dabei, der einem heute was sagen sollte?
Spencer Knight war im zweiten Jahr der Torwart. Owen Tippett spielt jetzt in Philly. Mit dem habe ich im, ich weiß nicht, ob es im zweiten oder im ersten, ich glaube, es war im zweiten Jahr sogar beim Scrimmage in einer Reihe gespielt. Das war ganz cool. Dann auch in meinem Camp, jetzt in Wolfsburg, Chris Wilkie. Der war in meinem Camp.
Okay.
Und Denis Senko war in meinem Jahr First Rounder. Aber der hat es bisher noch nicht so ganz geschafft, sich durchzusetzen. Den fand ich immer sehr, sehr gut. Ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob es der noch schafft. Der ist noch in Florida. Ja, das sind so, glaube ich, die drei, die man bestimmt schon mal, oder also Spencer Knight, Tippett und Denis Senko, würde ich sagen, könnte man schon mal gehört haben.
Ja, vielleicht als kleine Randnotiz. Ich hatte letzte Woche, weil ja auch der NHL-Draft dann wieder ansteht, eine Statistik gelesen, wo es eben darum ging, aus welcher Runde schaffen es denn die meisten Spieler tatsächlich in die NHL am Ende. Und in der ersten Runde sind es tatsächlich die wenigsten gewesen. Und die meisten sind tatsächlich dann Runde 5, Runde 6. Das sind halt auch die, die sich dann wirklich, wie du auch gesagt hast, im Camp ein bisschen durchackern müssen und dadurch dann aber auch absolut die Chance bekommen und da halt dann überzeugen bei den Coaches, bei der Organisation.
Ja, das glaube ich. Also es war natürlich blöd, dass ich die letzten Jahre nicht ins Camp oder beziehungsweise Corona wurde es halt abgesagt. Ich glaube, das Jahr darauf war es auch nur immer noch Corona. Es war halt ein bisschen blöd gelaufen. Weil ich glaube, vor allem nach der Corona-Saison habe ich mir tatsächlich, um ehrlich zu sein, auch selber ein bisschen die Hoffnung gemacht, weil ich einfach ein sehr gutes Jahr hatte, aber war halt dann leider kein Camp, wo ich mich zeigen konnte, weil natürlich ist für die auch schwer, vor allem während Corona jemanden hier rüber zu schicken und dass er mich mal live sieht. Ja, war dann halt ein bisschen schade, aber ich bin trotzdem froh, dass ich überhaupt gedraftet wurde. Natürlich sieht man daran auch, dass es einem nichts bringt, egal ob das jetzt in der ersten Runde ist oder in der letzten. Es kann immer laufen in beide Richtungen, aber es ist trotzdem eine gute Erfahrung.
Ja, und vor allem, wenn man es jetzt mal nochmal so nimmt, als Deutscher dann erst recht und da ist es dann doch wurscht, würde ich genauso sagen, in welcher Runde es am Ende war.
Absolut.
Wie war das dann noch mit der Kommunikation mit Florida? Jetzt auch durch das ausgefallene Camp, gab es da nochmal was? Weil jetzt mittlerweile bist du ja raus aus diesem Draft.
Ja, mittlerweile bin ich raus. Ja, also die ersten 2 Jahre sehr im Corona, also das im Corona, in der Corona-Saison auch sehr viel. Und da waren die Gespräche eigentlich auch sehr gut und die haben auch gesagt, wenn die, das Problem war, was sie mir gesagt haben, ist, dass sie dann danach die Saison ist, Seattle hat eingestiegen in die NHL und die hatten kein eigenes Farmteam und die haben sich das dann mit Florida geteilt. Das heißt, beide Mannschaften hatten nur 6 Plätze zur Verfügung für Stürmer und deswegen haben sie gesagt, wollen sie lieber, dass ich drüben bleibe und dann war die Saison 21, 22 leider nicht so gut von mir und dann ist es auch verfallen. Ja, da war die Kommunikation dann auch nicht mehr so viel. Also ich habe mir dann schon gedacht, dass das dann nichts mehr wird. Ich habe das aber auch nie, also ich war nie irgendwie enttäuscht oder so, weil ich natürlich auch selber mir das vielleicht ein bisschen dann verspielt habe aufgrund eines nicht so guten Jahres. Aber wie gesagt, es war natürlich auch blöd, dass das mit dem Farmteam nicht so geklappt hat und auch, ich meine, nicht so einfach in Corona, also in der Corona-Zeit mal jemanden hier rüberschicken konnte, der sich die Spiele live anguckt oder so. Aber das, wie gesagt, ich bin immer noch, ja, war immer noch eine Top-Erfahrung und es ist ja auch nie endgültig vorbei, also wenn ich, weil man weiß ja nie, was noch passiert.
Eben, also ein Dominik Cahoon wurde auch nie gedraftet. Also
stimmt.
Bestes Beispiel. Also ja. Ich sag mal, mit guten Leistungen kann man weiterhin auf sich aufmerksam machen. Der Sommer 2018 war, glaube ich, dann so, da ist was passiert, denn du hast dann für die Red Bull Juniors gespielt in der Alps Hockey League, was halt eine Profiliga ist, also eine Erwachsenenliga. Das ist, da ist die Challenge eine andere. Du hattest dann im Oktober 2018 dein DEL-Debüt für München und sich aus meinem extra nochmal rausgeschrieben. Es war am 14. Oktober 2018 bei einem 5:4 Heimsieg gegen die Düsseldorfer EG. Du durftest 4 Tage später gleich nochmal ran beim 4:2 gegen Schwenningen. Da hast du gleich mal deinen ersten Assist nachgeschoben. Und dann wiederum knapp eine Woche später ein 0:2 in Augsburg. Das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Das ist nie passiert.
Das war aber, da haben wir 2:0 gewonnen.
Haben wir das
falsch? Das war ein 2:0 Auswärtssieg.
Oh, Entschuldigung.
Da hat nämlich Maxi Daub einen Doppelpack gemacht, das weiß ich heute noch.
Ja, okay, das im Gedächtnis bleibt.
Da war ich, glaube ich, sogar in Augsburg.
Ab da war es nämlich der Derby-Daubi.
Punkt für dich.
Der merkt sich das auch noch, meine Herren.
Ja, weil ich habe mich ja verletzt leider, deswegen habe ich immer ganz gute Erinnerung an das Spiel.
Okay. Ja, oder nicht so gut, je nachdem.
Oder eben nicht so gut. Wenn man es nimmt. Aber da ging es ja wirklich Schlag auf Schlag. Du durftest auch noch 2 Mal in der Champions Hockey League gleich mal spielen. Also da ging es wirklich schnell. Wie muss man sich das denn vorstellen? Du warst im Kader der Red Bull Juniors. Wie war das? Hat dann Christian Winkler angerufen und gesagt, du, übrigens, übermorgen München. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, ich glaube, es war tatsächlich so. Also ich habe ja im Sommer dann auch in der Vorbereitung mal mittrainiert in München. Und man hat mir schon gesagt, dass, falls es mal Verletzte gibt, wie es halt jedes Jahr abläuft, dass man mal, oder vor allem in der Champions League, wenn das Weiterkommen sicher ist, spielt man ja in München oft mal mit einer bisschen jüngeren Truppe. So war das da dann auch. das, ich glaube, mein erstes Spiel war, ich weiß ja, mein erstes Spiel in München war, glaube ich, Champions League Spiel, sogar zu Hause gegen Malmö oder wen auch immer das war. Ja, und so war das dann eigentlich auch. Also, die haben dann mir, ich glaube, Dennis Lobach war noch dabei, ich glaube, wir beide waren es, durften dann mitspielen, einfach als die Jüngeren. Und ja, ich glaube, dann gab es ein paar Verletzte und dann sind wir direkt oben geblieben, beide haben uns ein bisschen abgewechselt, damit es mit der Schule auch passt, mit den Spielen. Und ja, so ging das dann tatsächlich relativ schnell. Also, es war nicht viel Zeit zum Nachdenken.
Was da noch alles mit reinspielt, gell? Das ist unglaublich.
Ich wollte es gerade sagen, also das hängt ja immer an so vielen Kleinigkeiten, dass du einfach auch die Chance bekommst. Aber das Zweite ist natürlich, du musst auch die Chance dann erstmal kriegen. Und du hast es gerade richtig gesagt, etwas, mit dem wir uns immer, was für uns auch immer so spannend war, eben wenn es in der Champions League Vorrunde gut gelaufen ist, dass auch junge Spieler da sofort einmal das Vertrauen bekommen haben und dass selten wirklich da jemand gefremdelt hat, weil man das System auch kennt. Also ist das wirklich, also das kam uns immer so vor, aber ist es auch wirklich so, dass es nicht so eiskaltes Wasser ist, sondern man weiß ungefähr die Rollenverteilung, also ich sag mal dieses Hashtag Jackson-System?
Ja, also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich damit nicht wirklich die großen Probleme hatte. Ich finde persönlich auch, dass es einfach relativ simpel ist, wie man in München oder wie wir in München Eishockey spielen. Hört sich, weiß ich nicht, ob es auch simpel aussieht, aber für mich.
Da sagen wir jetzt mal nichts dazu.
Als Spieler selber. Ja, gut. Ja. Als Spieler selber finde ich es relativ simpel. Auch damals schon. Natürlich ist es aus der Akademie, man versucht ja, dass jede Mannschaft auch schon ähnlich spielt wie die Profiteams oder gleich. Und deswegen ist man es natürlich ein bisschen gewohnt. Das ist halt auch der richtige Weg, wenn du die Jungs halt eben ans Profi oder wenn du halt willst, dass die Jungs irgendwann mal früher oder später in Salzburg oder München in der Profimannschaft spielen, solltest du das halt genauso machen, damit halt eben nicht jemand in der Alps Hockey League spielt und ein komplett anderes System spielt, dann nach München kommt ohne wirkliche Vorbereitungszeit und dann halt nicht weiß, was er zu tun hat.
Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Es waren die Malmö Redhawks. Es waren zwei Spiele, erst in München, dann in Malmö. Dazwischen war dein DEL-Debüt gegen die Düsseldorfer EG, also dein Profi-Debüt für München, gleich mal hier Champions Hockey League, 9. Oktober 2018 war das. Und da sieht man auch, dass da auch ein paar Junge noch auch noch mitgespielt haben, weil bei dem 3:2 Heimerfolg gegen Malmö Doppeltorschütze Jakob Meienschein zum Beispiel.
Mhm.
Ja, okay, und Maxi Kastner, der ewige Azubi, hat da auch ein Tor geschossen. Also, über das Rückspiel in Malmö reden wir jetzt nicht.
Ja, das waren 6-1 oder so, oder?
Ja, ja. Lass mal unter den Tisch fallen. Fakt ist, München damals als Tabellenzweiter eingezogen ins Achtelfinale. Und das, wenn mich jetzt da nicht alles täuscht, das war ja auch die Finalsaison. Ne?
Ich wollte gerade sagen, wir wissen ja alle, wie das, also wir wissen leider, wie es ausgegangen ist, aber wir wissen halt, wo es hingeführt hat, auf jeden Fall.
Das war halt aber auch einfach eine Wahnsinnssaison. Also auch wenn es im Finale halt nicht geklappt hat, aber ganz ehrlich, Champions League-Finale, huhu. Also das,
ja, das war cool auch gegen Salzburg im Halbfinale. Das waren zwei richtig coole Spiele. Da war absolut. Dann auch in Salzburg mal richtig viel los. Das war richtig cool, mit anzuschauen.
Da weiß ich noch, da bin ich auf der Tribüne gestanden, direkt hinterm Plexiglas. Das habe ich noch nie so erlebt. Ein Meter hinter der Plexiglasscheibe, so eine kleine Tribüne. So, wen haben wir jetzt da noch?
Oh, ich glaube, Maxi Schuber schaut vorbei.
Was ist los?
Servus, Maxi.
Ich sage hallo.
Das ist ein Stammtisch, da darf sich auch jeder dazu setzen, wenn er möchte.
Ja, ich habe Kopfhörer, denn der hört euch leider nicht.
Ah, schade. Oder auch gut so, je nachdem. Jedenfalls liebe Grüße an Maxi Schuber und Glückwunsch zum NHL-Vertrag. Ne? Also, kurz zur Erklärung. Wir sehen ja Justin jetzt hier im Hotelzimmer und er teilt dieses Zimmer mit Maxi Schuber. Ja, die ja, Münchner Connection gut. Muss... one last time, Unique Connection.
Ja, das stimmt.
Wir waren in Erinnerungen, ja, München-Salzburg. An das Hinspiel habe ich vor allem richtig gute Erinnerungen, weil ich damals ja noch auch Reporter für den EHC oder für eine Münchner Tageszeitung für den EHC habe richtig viele Zeilen gekriegt, weil Champions League Halbfinale ein großes Ding und dann kriegst du das wunderbar dankbare Ergebnis von 0-0.
0-0.
Das war sowas. Wie oft passiert dir das als Eishockey-Reporter, dass du ein 0-0 kommentieren sollst, beziehungsweise einen Spielbericht darüber darlegen? Das ist echt nicht so einfach.
Das glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, das Spiel kann ich mich gar nicht mehr so. Also ich kann mich generell an die Spiele gar nicht so. Das Rückspiel war, glaube ich, ein 3-1, oder?
Ja. Also es waren zwei gut, es waren zwei richtig
Sehr
gute
gute
Spiele.
Spiele, das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau.
Also
In Salzburg sind wir dann 1-0 hinten gelegen, glaube ich, ziemlich früh sogar schon. Und ja, dann haben wir es aber gedreht, ja.
genau, so war das. Sehr, sehr intensiv jedenfalls damals und immer noch trotzdem schöne Erinnerungen. Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt es das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über drei Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du drei Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genauso ist es. Also, Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Ab 2019 war ja dann deine Base wirklich München. Und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig rausgeschrieben habe. Erster Spieltag, 2-1 Heimsieg gegen den AEV und du machst deinen ersten und da machst du auch gleich einen Assist und schießt ein Tor. Du warst an beiden Toren beteiligt. Das nenne ich mal einen richtig guten Auftakt in München gegen den richtigen Gegner. Welche Erinnerungen hast du denn doch dran?
Also ich glaube, an das Spiel kann ich mich mit am besten erinnern in meiner Zeit. Einfach also von jetzt den früheren Spielen. Weil ich weiß nicht, ob eigentlich war die Reihe Voxy, Kasti und Frankie Mauer. Und ich weiß nicht, ob Frankie kurz vor, ich glaube beim Pre-Game-Skate war er noch da, aber ist dann irgendwie kurzfristig ausgefallen. Und dann habe ich halt in der Kabine damals aufs Line-Up geguckt und habe gesehen, dass ich mit Voxy und Kasti spiele. Da war ich schon mal völlig nervös. Dann waren wir auch noch Starting Six und dann war ich ziemlich aufgeregt. Aber ich glaube, es war der zweite Wechsel oder so, wo wir direkt das Tor gemacht haben, das erste, wo ich meinen Assist hatte. Ab da habe ich dann ein bisschen befreiter aufspielen und ich glaube, es war, würde ich fast sagen, in dem Jahr wahrscheinlich mein bestes Spiel sogar. Da hat irgendwie alles funktioniert. War natürlich dann auch cool zu gewinnen und auch mein Tor zu machen dann später. Also das war ein super Spiel.
Wir haben natürlich auch ein bisschen gefragt, was denn die Münchner Fans noch so ein bisschen von dir wissen wollen. Und eine Frage war natürlich, was war für dich der schönste bzw. beste Moment bei uns in München? Ich hätte die Frage vielleicht später gestellt, aber wenn natürlich jetzt so sagst, es war eines der Spiele, wo du dich noch am besten daran erinnern könntest, könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest in den Top 3 Erinnerungen bei dir mit München verankert ist?
Ja, Top 3 würde ich sagen. Also natürlich Platz 1, weil es die Meisterschaft, weil es einfach nochmal der perfekte Abschluss irgendwie war für meine Zeit. Also das Spiel in Augsburg absolut Top 3. Ich würde sogar fast zweiter Platz sagen. Also ich weiß nicht, was da noch besser gewesen wäre.
Derby-Siege gegen Augsburg. Immer schön. Vielleicht anschließend eine weitere Frage, die hier reingekommen ist und die ich tatsächlich interessant finde. Du kommst ja aus Kassel, dann warst du in Iserlohn und dann warst du in Salzburg. Wie viel Bayern steckt denn inzwischen in dir und kannst du den Conny Abelshauser mittlerweile eigentlich einigermaßen unfallfrei verstehen? Diese Frage kam wirklich.
Also ich muss sagen, ich kann jetzt kein Bayerisch oder zumindest nicht gut. Wenn ich mal versuche, Bayerisch zu reden, werde ich direkt kriege ich ein paar dumme Sprüche von den Jungs, vor allem von Kasti.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Die Jungs verstehen kann ich sehr gut. Also ich muss sagen, als ich vor meiner Zeit in Salzburg habe ich die schlimmsten Dialekte gehabt. Ich hatte zwei sehr gute Freunde oder drei, die aus Vorarlberg kamen in Österreich. Und dieser Dialekt ist wirklich, das ist so schlimm. Und spätestens als ich die verstanden habe, wusste ich, ich kann auch tiefes Bayerisch verstehen. Und da habe ich tatsächlich nie Probleme mit gehabt, zum Glück.
Ich dachte mir fast, dass das wirklich eigentlich auch eine sprachliche Vorbereitung ist, weil ich sag mal, das Bayerische und das Österreichische, das ist ja ein bisschen verwandt. Und
ja.
Wenn man sich da in Salzburg oder im Großraum Salzburg durchbeißen kann, ich glaube, dann ist man zumindest einigermaßen vorbereitet auf das, was in München auf einen lauern kann.
Nee, also ich finde vor allem, dass den Dialekt in Salzburg finde ich jetzt persönlich, ist nicht großer, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen hier, aber relativ ähnlich zu dem jetzt hier in der Münchner Umgebung. Von daher hatte ich da wirklich, was das angeht, richtig Probleme zum Glück.
Es war ja diese blöde Saison, wo eigentlich der EHC oder ihr eigentlich eine super Saison gespielt haben, dann kam dieses mystische Corona. Und hätte, wäre, wenn, wir haben vor ein paar Wochen mal gesagt, gefühlt ist dieser vierte Stern jetzt so ein bisschen der Nachgang von 2020, weil damals wäre wahrscheinlich viel, viel drin gewesen. Also das glaube ich, da ist man sich zumindest im Münchner Eishockey-Kosmos einigermaßen einig. Über diesen Sommer, die Saison wurde immer wieder verschoben, ihr musstet immer wieder warten, ihr habt viele Testspiele gemacht und dann durftest du nochmal nach Salzburg, zusammen mit JJ Peterka damals. Ihr durftet euch da nochmal, ja, was war das? War das nochmal war das reine Spielpraxis? War das nochmal Sammeln? War das euch quasi so in Anführungszeichen das nochmal erleichtern oder im Spielrhythmus zu bleiben? Wie war das damals für euch und wie war so der Gedanke? Wie wurde das an euch herangetragen?
Ja, also Christian hat das eigentlich relativ früh oder halt beziehungsweise so im Augen, ich meine, ich glaube, irgendwann wurde die Saison mal von, weiß nicht, September auf Dezember dann direkt mal verschoben, relativ früh. Und zu der Zeit kam dann Christian zu uns, weil halt der Startpunkt in Österreich eigentlich ziemlich sicher war, hat er halt gesagt, dass wir beide dann den Sommer in Salzburg machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine kleine Verletzung, habe dann noch den Rest in München gemacht, aber dass wir halt da spielen sollen unter Matt, einfach auch eine höhere Rolle als in München, mehr Eiszeit, einfach ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und ja, also das war wir durften beide Powerplay spielen, viel Eiszeit bei in den ersten beiden reingespielt und unter Matt natürlich auch nochmal sehr viel gelernt. Das war eine richtig coole Zeit, ich denke, für uns beide, weil wir natürlich auch beide auf der Akademie waren und dann auch im Profiteam in Salzburg waren auch viele Jungs, mit denen ich auch in der Akademie schon zusammengespielt habe. Und es war einfach auch vom Teamgefühl her mega und es hat, ich denke, uns beiden sehr viel Spaß gemacht.
25 Spiele hast du dort gemacht, 15 Scorerpunkte. Also das macht man auch nicht, wenn man sich nicht wohlfühlt. Also.
Aber 34 Strafminuten, das finde ich jetzt schon interessant. Also das hätte ich hätte jetzt mit viel gerechnet, aber nicht damit. Also.
Ja, ja, nicht viele Strafen, ja, das kann gut sein.
Gehört dazu.
Jung und undiszipliniert war ich da.
Nein, aber im Vergleich 32 Spiele für München in der Saison, 8 Strafminuten. Ne? Also.
Da war ich ein bisschen disziplinierter.
Lag das auch an Don Jackson vielleicht? Also keine Ahnung, hat er dich ein bisschen zur Saison gebracht?
Vielleicht waren die Schiris in Österreich auch schlechter, das kann auch sein.
Daran wird es liegen, das ist immer so. Daran wird es liegen.
Andere Liga, andere Offizielle, also absolut. Und ich finde gut, dass wir das so im Detail erörtert haben. Du hast dich in München festgespielt. Es war, ich versuche es vorzustellen, immer mal ein bisschen hoch und runter, so ein bisschen. Du warst eine feste Größe. Dann hat dir aber auch mal die Scheiße am Schläger geklebt. Solche Phasen gibt es auch. Du hast es vorhin schon gesagt, die Saison 21, 22 war jetzt vielleicht so ein bisschen durchwachsen. Auch am Anfang der abgelaufenen Saison hatte man manchmal den Eindruck. Aber es gab dann, ich weiß nicht, so ab Januar, so habe ich das Gefühl gehabt, Januar, Februar, da ist es nochmal richtig, richtig losgegangen. Vor allem in den Playoffs, finde ich, hast du nochmal ein anderes Gesicht auch gezeigt. Ich frage jetzt ganz vorsichtig, hatte das was mit einer frühzeitigen Weichenstellung für die Zukunft schon zu tun oder war das einfach so, ich will es jetzt nochmal richtig wissen, gab es irgendeinen Auslöser dafür? Weil ich hatte das Gefühl, so wie gesagt, so nach dem Jahreswechsel so ein bisschen hat man einen anderen Justin Schütz auf dem Eis gesehen.
Das ist eine gute Frage. Also, nee. Zum Beispiel im Abschlussgespräch haben die Offiziellen gesagt, dass sie das Gefühl hatten, es lief ab dem, ja, oder als ich damit, ja, als es so, weiß ich nicht, auch ab Neujahr oder wahrscheinlich, die haben gesagt, ab November, Dezember lief es besser. Von meinem Gefühl her war es auch so, Januar, ich weiß nicht genau, woran das ging. Ich glaube, es war es. Frankfurt-Spiel, vielleicht, weiß nicht, da habe ich auch sehr gut gespielt in meinen Augen, habe ich mit dem Subi ein tolles Tor geschossen. Ja, vielleicht hat mir das so einen kleinen Selbstvertrauen-Push gegeben. Ab da hatte ich das Gefühl, lief dann auch, habe ich dann auch endlich mal meine Chancen genutzt ein bisschen. Das hat ja nicht so funktioniert davor. Ja, und dann lief das so dahin. Also ich finde auch, dass es ab da ein bisschen besser lief. Einfach, ich konnte irgendwie, hat dann halt einfach auch mehr funktioniert. Ich weiß nicht genau, woran das gelegen hat. Aber vielleicht war es dann einfach das endlich mal, keine Ahnung, ich glaube, weiß nicht, ob das Spiel später war in Augsburg, dass ich auch mal wieder ein Tor gemacht habe. Vielleicht ist da einfach ein bisschen Druck abgefallen und die Dinger sind auch wieder reingegangen, ein bisschen mehr. Ja, aber ja, wie gesagt, also ich denke auch so ab Januar hat es für mich selber auch so angefühlt, als ob ich ein bisschen bessere Leistung bringe wieder. Davor war es immer mal ein bisschen unkonstant, finde ich. Mal ein gutes Spiel, mal ein schlechtes Spiel, mal zwei schlechte Spiele, mal zwei gute Spiele, das war immer. Ich konnte es nie so ganz, abrufen. Ja, war ein bisschen blöd gelaufen, die eineinhalb Saisons, aber wie gesagt, jetzt vor allem zum Ende hin fand ich es sehr gut, ja.
Weil das Frankfurt-Spiel angesprochen hast, da haben glaube ich, viele von aus der Münchner Eishockey-Szene einfach ein gutes Gefühl. Das waren die 600 Fans, die dann mit nach Frankfurt gefahren sind. Das war am Heilig-Drei-Königstag. Über die Konzeption des Gästeblocks möchte ich in Frankfurt nicht nochmal reden, aber Fakt
ist. Das ist eine Katastrophe, ja.
Aber stimmungsmäßig, glaube ich, war das ein absolutes Highlight in dieser Saison. Ich hatte auch den Eindruck, dass ihr das gemerkt habt, dass da oben wirklich eine dass da München Power tatsächlich da oben ist. Das darf man, glaube ich, auch mal als Münchner so herausstellen. So. Also zumindest, ich hatte selten so ein volles Blockgefühl, kann ich nur sagen. Also, aber ich glaube, also deswegen erinnere ich mich an das Tor von Maxi in Zusammenspiel mit dir noch sehr, sehr gut. Also, das war schon, also sagen wir mal, mitunter das spielerische Highlight an diesem Abend, neben dem 3-2-Sieg natürlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, so dieses, wenn denn mal der Knoten platzt, dann platzt er gescheit.
Ja, absolut. Nee, das Spiel in Frankfurt war Wahnsinn. Also ich glaube, wir haben uns als wir beim Aufwärmen draußen waren, ist gerade hier der Fanmarsch vom Bahnhof gekommen, glaube ich. Da habe ich schon gehört. War gut besetzt. Ich weiß nicht, was die, waren es pinke Hosen oder so, was die paar Jungs da anhatten? Pinke Hosen.
Ja, Perücken, glaube ich, waren es, oder?
Nee, die hatten auch Bade, und Adiletten.
Adiletten,
ganz wichtig. Genau. Ganz wichtig, die rosa Hosen und Adiletten.
Und das habe ich nicht so ganz verstanden, was das sollte, aber ich fand's cool.
Ich sag mal so, wenn das immer zum Auswärtssieg führen sollte, dann
absolut.
Vielleicht muss der EHC dann zukünftig auch mit rosa Hosen auswärts spielen. Ich weiß es nicht. Gott sei Dank ist man im Eishockey ja nicht abergläubisch oder so. Nee. Apropos Aberglaube, hast du irgendeine Marotte vorm Spiel, die sein muss?
Boah. Nicht wirklich. Ich hatte mal was sehr Dummes, aber das habe ich nicht mehr gemacht jetzt dieses Jahr. Ich habe im Corona ja immer einen Donut gegessen vorm Spiel. Weiß nicht. Das war dann wirklich Aberglaube, weil das war zufällig, hatte ich einen Donut zu Hause. Habe ich den gegessen vorm Spiel, Tor gemacht, dann habe ich das nächste Spiel auch, das war wieder zufällig, auch wieder gemacht. Wieder einen Punkt gemacht, dann irgendwie so zwei Spiele nicht gemacht. Auch weil ich nicht dran gehe. Also war halt, wie gesagt, zufällig. zwei Spiele kein Punkt. Dann habe ich mir beim dritten Spiel mal so, wie ich mit Absicht mal einen Donut geholt. Da habe ich wieder was gemacht und dann habe ich mir, das liegt hier gerade wirklich am Donut. Dann habe ich oft, hab ich mir sogar auswärts so Donuts geholt. Hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber das habe ich dann nur in dem Jahr gemacht. Also ich wollte ja nicht jedes Jahr einen Donut vorm Spiel essen. Das ist ein bisschen schwierig gewesen.
Ja,
Aber
okay.
so kleine Rituale, die man halt hat. Aber sonst, also ich würde es jetzt nicht, ist es nicht abergläubisch.
Wie ist es bei dir, nochmal zum Aberglaube kurz, sorry Flo, mit der Rückennummer? Wie lange fährst du die 18 denn schon spazieren oder ist das einfach genommen
Nee,
und.
die 18 ist es auch nicht meine, also die 18 spiele ich erst seit, ich hatte die bei der, ich glaube, 18 WM war es damals, 18 WM müsste das gewesen, hatte ich die, aber auch bei die 10, ich bin eigentlich, würde ich gerne die 10 haben. Das ist meine Lieblingsnummer, die ist aber nicht mehr frei gewesen, damals beim DB, und dann habe ich mir die hier halt, wusste ich nicht, was ich nehmen soll, wollte ich eigentlich erst die 71 nehmen damals, die hat dann Chris Borg genommen. Der Vorrang hatte, und dann, ja, kommen die 18. Die nehmen wir jetzt einfach mal, aber ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsnummer, aber war okay.
Ja, weil man sieht es ja auch vor allem dann in, oder generell in den Profiligen, wie kreativ Eishockeyspieler werden, wenn es dann um ihre eigene Nummer geht. Also aus der 18 wird eine 81 und ähnliches. Ich glaube, bei Dominik Kahun war es ja dann ähnlich, der dann, ich weiß gar nicht, mit was alles rumgelaufen ist in der NHL, hatte, glaube ich, auch zwei oder drei verschiedene Nummern, immer angelehnt an dieselbe. Weiß gar nicht, eine 72 war es dann im
Also die
Anlehnung an
72
eine
oder die
21 und ja,
24
also,
hatte der
oder
auch, glaube ich.
24 hat er auch mal gehabt, genau. Weil es halt dann auch ausschaut wie eine 1. Deswegen hätte es mich jetzt so interessiert, dass du, wenn du gesagt hättest, ja, weil, hat einen
Na gut, die
Hintergrund.
10 kann man leider nicht umdrehen. 0-1,
Naja,
auf der 1 war gut.
bei der 18
Nee,
hast du
also
quasi
ne.
zwei Nuller.
Ja.
Aber ich habe mir gar nicht
Dann.
so viel dabei gedacht jetzt. Ich habe ja hier auch die 74. Ich habe mir aber, ich habe mir. Der Horst hier, der Teammanager, hat mir ein paar Nummern geschickt, die noch frei waren. Da sieht alles scheiße aus. Nehme ich aber die
Gib
74.
mir
Also,
die, die gerade noch da ist.
war jetzt auch keiner so wirklich überzeugt. Also, ich habe die 74 genommen. Ja.
Du musst die Frage nicht beantworten, aber weißt du schon, welche Nummer du künftig tragen wirst oder steht es noch in den
Nö.
Sternen?
Ich werde tatsächlich wieder die 10 bekommen.
Wow!
Und da bin
Na
ich sehr
gut.
froh. Das war nicht sehr super.
Da haben wir wenigstens eine exklusive Info heute Abend. Nein, Quatsch, kleiner Spaß. Nein, spannend. Also in Zukunft du wieder mit der 10. Wir blicken zurück auf 230 Pflichtspieleinsätze in DEL und CHL, die du für München gemacht hast. 46 Tore, 34 Vorlagen. Das sind schon auch insgesamt einfach Zahlen, die einfach zeigen, wie lange du hier gewesen bist. Und wir haben natürlich auch die Frage auch schon natürlich bekommen, kannst du es dir jetzt schon irgendwie vorstellen, wie so dein erster Auftritt am Oberwiesenfeld sein wird, wenn du nicht mehr mit dem Münchner und nicht mehr mit einem Heimtrikot aufläufst? Wie seltsam wird das für dich werden? Ist es noch ein ganz seltsamer Gedanke oder denkst du dir, ja, das meist gehört dazu?
Ja, also ich glaube schon, dass es ein bisschen komisch wird, aber natürlich weiß ich auch, dass das dazugehört. Ich habe erstmal keine Lust auf die Auswärtskabine. Ich habe gehört, die ist nicht so gut.
Hast du dich schon mal so betreten
Ich
gehabt
habe die
oder
noch,
noch gar nicht?
nee, ich habe die noch nie gesehen auch. Also ich weiß gar nicht, wie die aussieht so wirklich. Nur so irgendwelchen Videos von damals Straubing, wo der Junge da gegen uns seinen Shoutout hatte, habe ich die mal so gesehen, die da ein Video gepostet haben, aber so wirklich wie die, weiß ich gar nicht. Ich kenne den Gang, wenn ich da auf ein paar Jungs warte, aber ja, bin gespannt. Aber ich denke und ich hoffe, dass ich ganz gut empfangen werde und ja, so an sich gehört es halt dazu, ne?
Also was ich sagen kann, nachdem wir angekündigt haben, dass du heute bei unserem Stammtisch sitzt, wir haben einige Nachrichten bekommen, die dir nur das Beste wünschen. Ich glaube, du musst dir keine Gedanken machen, dass du irgendwie einen durchwachsenen Empfang am Oberwiesenfeld bekommst. Also
Dann bin ich beruhigt.
das
Ich
war
denke,
wirklich.
da wird auch Stefan Schneider sein Übriges dann dafür tun. Da bin ich mir
Das
ziemlich
stimmt.
sicher.
Das
Der
glaube
war
ich
schon immer
auch.
kreativ bei sowas. Also
Ja.
ich glaube, da müssen wir uns, da, oder du dir in erster Linie überhaupt keine Gedanken machen. Und wer mit einer Meisterschaft geht und quasi den perfekten Abschluss hinlegt, der wird immer wieder offene Türen einrennen. Das ist nämlich auch eine Frage. Es gab ja schon jemanden, der den Weg von München weggemacht hat, um sich weiterzuentwickeln, der aber zurückgekommen ist, auch natürlich mit offenen Armen empfangen wurde, Meister Eder, wie man ihn natürlich jetzt nennen müssen. Es gibt nicht wenige, die sagen, das könnte auch für dich der Weg einfach sein, weiterentwickeln und prognostiziert der Kontakt nach München wird nicht abreißen. Wer ist das etwas, weil du auch gesagt hast, München ist meine Heimat und man sieht sich auch oft zweimal im Leben, dass das eine Option ist. Also kein Abschied für immer, klar, jetzt erstmal neue Herausforderungen, vollkommen klar. Aber ist das etwas, was eine Option für dich sein könnte in der Zukunft?
Ja, also ich glaube, das habe ich auch Christian von vornherein, dass ich mir wünsche, früher oder irgendwann mal wieder hier spielen zu können. Klar, es ist immer, ich meine, das kann ich jetzt sagen, ob es dann in Zukunft 2, 3 Jahren, 4 Jahren so ist, kann muss man dann sehen, ob es sportlich dann noch passt, wo ich dann bin, wie es, ne, ist halt immer so die Sache, aber vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall und nach meiner Idealvorstellung würde ich schon gern nochmal hier spielen, auf jeden Fall.
Klingt so, das ist zwar Meisterschaft eigentlich an sich ein guter Schlusspunkt, aber da geht noch mehr.
Jetzt will ich erstmal mit einer anderen Mannschaft eine Meisterschaft holen.
Versuch's.
Versuch's. Aber am liebsten bleibt der Pott hier in München. Sagen wir jetzt ganz egoistisch. Und ich hoffe, du verzeihst uns das.
Nee, das ist auch alles so. Aber muss ja auch immer gewinnen wollen, ne? Egal wo ich jetzt bin nächstes Jahr.
Ja, auf jeden Fall.
Man muss halt Ziele haben.
Ja. Im Zweifelsfall musst du es an der PlayStation machen. Du bist ja auch begeisterter E-Sportler. Ja. Eine Frage, die tatsächlich auch noch gekommen ist, könntest du dir theoretisch auch vorstellen, im E-Sports noch so ein bisschen professioneller zu werden, also da auch in so eine Pro-Richtung, weil NHL ist ja durchaus mittlerweile auch ein Thema, wo auch höherklassige Turniere auch gespielt werden.
Ja, also ich spiele mit meinen Jungs ja auch in diesem Liga-System mit, aber wir nehmen das halt nicht, also wir machen das mehr zum Gaudi bisschen und ja, wir wollen da auch, glaube ich, nicht. Klar wollen wir es vielleicht ein bisschen besser machen, als wir es gerade machen, aber nee, also dafür bin ich auch, glaube ich, nicht gut genug in NHL, beziehungsweise habe ich auch nicht die Zeit dafür, da so zu trainieren, weil ich weiß, dass die Jungs, die das halt, ich kenne ja die Jungs, die für München spielen, auch wie viel die auch eigentlich trainieren tatsächlich. Ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt. Die treffen sich jeden Abend, um zu trainieren und das machen wir ja nicht. Also wir treffen uns dann, falls wir ein Spiel haben in der Liga, dann spielen wir halt und dann vernehmen wir halt auch mal 8-0. Ja, Hauptsache es macht Spaß.
Das sollte im Vordergrund stehen. Eine Frage, die natürlich noch auch aufgekommen ist, was erwartest du in der nächsten Saison von dir, aber auch von dem neuen Umfeld? Hast du spezielle Ziele, die du dir jetzt quasi schon gesetzt hast bei deinem neuen Club?
Ja, also ich hoffe einfach, dass ich das das, was ich mir jetzt erwünscht habe, wieso ich auch den Schritt woanders hin mache, einfach, dass ich die Eiszeit kriege, die ich mir so wünsche und auch die Rolle, meine neue Rolle, sowas, das sind schon so kleine Ziele, die ich mir gemacht habe, aber ja, das sind vielleicht nur, das ist, ich werde, glaube ich, mehr so kleine Ziele mir stecken und dann von Schritt zu Schritt gehen und mir nicht jetzt schon irgendwie mir ein Ziel machen, im Powerplay zu spielen oder so, weil das ist halt, das muss ich, also das werde ich dann auch nicht zukommen lassen, aber klar, will ich mit dem neuen Team auch größtmöglichen Erfolg haben und ja, mal sehen, wie weit wir da kommen.
Aber wie rechnest du dir dann selbst so, also jetzt ganz ehrlich, wenn du nichts sagen kannst, dann ist auch okay, wie rechnest du dir da selber die Chance aus? Ich meine, du kommst jetzt als Meister zu einer neuen Mannschaft, die, ich glaube, so wie können wir verraten, die nicht Meister geworden ist. Man ist ja wer jetzt, ja? Also da kommt jetzt nicht nur Justin Schütz, da kommt der Meister Justin Schütz, der einen nicht unwesentlichen Anteil auch dran hatte, dass wir Meister geworden sind. Da kann man ja vielleicht dann schon erwarten, dass du da auch mit deiner Erfahrung, trotz deines jungen Alters, da schon ein bisschen vorweg gehst oder die anderen vielleicht auch mitnimmst. Oder überschätze ich das jetzt vielleicht?
Nee, ich muss sagen, ich hoffe tatsächlich schon, dass ich ein bisschen, ich will es nicht unbedingt sagen, eine Führungsrolle übernehme, aber schon, dass ich auch vielleicht, klar, ich habe die Erfahrung gemacht, mal Meister werden zu dürfen, zu können. Das haben andere Jungs noch nie in ihrem Leben geschafft. Und ja, vielleicht kann ich da ein paar Kleinigkeiten mit ein paar Kleinigkeiten vorweggehen, aber wie gesagt, also ich würde jetzt nicht von mir selber behaupten oder hoffen, dass ich da jetzt der Führungsspieler werde. Klar, mit so Leistung am Eis ist es egal, wie alt man ist, man kann mit Leistung immer ein Führungsspieler sein und ja, ich versuche es so gut ich kann und mal sehen.
Einer, der jetzt mit dir zusammen das Oberwiesenfeld verlässt, eine absolute Legende, ist Don Jackson. So rückblickend auf die auf deine Zeit in München, aber vielleicht sogar noch einen Tick länger. Ich könnte mir vorstellen, dass auch bevor deinem finalen Schritt nach München da auch schon immer mal wieder vielleicht der ein oder andere Kontakt gewesen ist, sei es in Trainings oder auch im Austausch. Welche Rolle, ist jetzt wahrscheinlich eine richtig doofe Frage, aber welche Rolle hat Don Jackson in deiner Entwicklung rückwirkend gespielt?
Ja, ich glaube, Don ist natürlich auch ein sehr guter Trainer, also er redet halt viel, also vor allem, ich würde sagen, in meinen ersten 2 Jahren war es halt einfach sehr viel Video, das er gemacht hat, einfach, ich glaube, also Don, von meiner Sicht waren halt einfach die Kleinigkeiten immer sehr wichtig, einfach das simple Hockey zu spielen und nicht immer die verrücktesten Sachen zu machen, und das musste ich natürlich, wenn du mit 18, 19 irgendwo hinkommst und noch ein bisschen dieses Jugendhockey in dir hast, dann ist das, glaube ich, das, was er versucht am meisten dir beizubringen, dass es halt im Profi-Eishockey anders ist, und das mit viel Video habe ich da schon sehr viel gelernt. Und auch am Anfang, als ich meine ersten Spiele gemacht habe, war ja noch Matt auch noch da als Co-Trainer, und auch meine Zeit in Salzburg mit Matt war sehr hilfreich. Die beiden, das ist einfach, stand jetzt die besten Trainer, die ich bisher hatte, beide, und ja, haben mir sehr viel, natürlich noch sehr, sehr viel geholfen.
Der neue Trainer von des EHC ist ja Toni Söderholm. Wie groß ist die Neugier auf den neuen EHC, den du ja dann in einem anderen Trikot kennenlernen wirst?
Ja, sehr. Ich bin gespannt, wie Toni da, wie sehr er das vielleicht auch spielerisch vielleicht am System irgendwas ändert. Bin ich gespannt. Ich meine, das sind sehr große Fußstapfen, die er tritt. Aber ich meine, ich denke, oder ich kann mir gut vorstellen, dass Toni auch von Don als Trainer sehr viel gelernt hat, weil er auch unter ihm gespielt hat und wahrscheinlich danach auch noch im Austausch geblieben ist, bestimmt auch als Nationaltrainer noch viel mit Don geredet hat, kann ich mir vorstellen. Und dass er das auch gut macht. Ich bin gespannt, wie sehr er, wie gesagt, am Spielerischen verändert in München, aber an sich, braucht man nicht viel verändern, weil hat er geklappt letztes Jahr oder jetzt die Saison. Deswegen, ich bin gespannt, was für neue Aspekte er reinbringt, und da freue ich mich schon.
Bevor wir das Kapitel München schön langsam beenden, rückblickend, jetzt bist du bei der Nationalmannschaft, die Feierlichkeiten sind ein bisschen zurück, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt können wir ja drüber reden, wer war das intensivste Feierbeast?
Ja, am meisten gefeiert, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir Jungen waren alle gut dabei. Also wir waren wirklich jeden Tag unterwegs, auch nur unter uns, weil die Eltern haben ein bisschen schlapp gemacht, muss ich sagen. Also ich würde schon sagen, dass vor allem Philipp Wareka, Julian Lutz, ja, also wir Jungen alle, Alavina, ich, wir waren eigentlich fast jeden Tag unterwegs. Ich denke, dass wir haben uns da am meisten gut gehen lassen, würde ich fast sagen.
Habt ihr den Pott auch noch mitgenommen dann so ins Münchner Nachtleben?
Ja, Montag haben wir das gemacht. Da sind wir, ich habe es ein bisschen auf Instagram so, haben wir so ein bisschen durch die Stadt gegangen. Da waren wir waren wir ein paar Jungs noch im Hard Rock, da waren noch alle dabei. Und dann haben wir uns den Pokal geschnappt, sind noch ein bisschen durch die Stadt gegangen, noch am Abend noch in einem anderen, wir waren noch unterwegs, aber haben uns den Pokal natürlich mitgenommen. Man kann ja auch präsentieren, wenn man das gewonnen hat. Und ja, nee, aber den haben wir einmal mitgenommen. Den Rest haben wir dann den Älteren überlassen. Die haben bei sowas natürlich immer Vorrecht. Aber ja, einen Abend haben wir uns nicht lumpen lassen.
Wäre ja auch komisch, ehrlich gesagt, wenn nicht.
Also ja, nein. Aber wir mussten natürlich auch den Jungs versprechen, dass wir in Heile mit nach Hause nehmen. Das haben wir dann natürlich auch gemacht.
Aber wir haben ja gehört, in München gibt es guten Pokalkleber. Also von dem her. Ich weiß nicht, wer es war. Wir müssen es jetzt hier auch, wobei ich würde es ganz gerne enthüllen, wer es war. Aber Fakt ist, der Pokal ist in München und das ist gut. Und er ist wieder auf alle Fälle, man kann ihn wieder gut angucken.
So. Ja, das stimmt.
Kleiner Schwenk in Richtung WM. Yasin Illis verpasst ja leider die Weltmeisterschaft wegen einer Verletzung. Das ist bitter, aber trotzdem ist der Münchner Block noch relativ groß. Dafür ist Moritz Seider mit dabei, ganz frisch heute am Montag reingekommen. Mhm. Das ist natürlich auch ein Highlight. Bei der WM jetzt habt ihr ein hartes Auftaktprogramm. Es geht als erstes gegen Schweden am Freitag, dann gegen Gastgeber Finnland, dann USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich. Für dich ja die WM-Premiere. Hast du erstmal ein persönliches Ziel? Ich glaube mal, über das Teamziel Viertelfinale wird man nicht diskutieren müssen. Aber hast du persönlich Ziele oder Erwartungen, Wünsche an dieses Turnier?
Also erstmal hoffe ich, dass ich auch wirklich dabei, also wie gesagt, ich hoffe erstmal, ich dabei bin, aber
Wir
ich
gehen
glaube,
jetzt einfach mal davon aus.
es sieht sehr gut aus. Dann tatsächlich würde ich mich über jedes Spiel, das ich am Ende spiele, freuen, weil ich glaube, also eine WM zu spielen ist natürlich auch das, also war ja früher auch mal ein Traum und es wäre toll, mal ein WM-Spiel zu machen. Ob es am Ende so ist, werde ich dann sehen. Ja, aber allein dabei zu sein, wäre schon mal mega. Und ja, Teamziel sollte natürlich klar sein. Ich denke, da gibt es tatsächlich nicht viel zu diskutieren. Ich glaube, wir wollen alle ins Viertelfinale rein. Ja, und wie gesagt, persönlich so viele Spiele wie möglich mitnehmen.
Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Morgen Abend, Dienstagabend, 9.05. am Oberwiesenfeld, Deutschland gegen USA. Du nochmal auf Münchner Eis. Also ich glaube, es gibt noch Resttickets, wenn ihr heute in der Früh, am Dienstag früh diesen Podcast hört. Wenn ihr den Justin nochmal in einem heimischen Trikot quasi sehen wollt, dann ist das eure große Chance.
Trikot
Ansonsten,
will er
lieber.
tragen, Nummer will er nicht tragen. Das sollte man noch mal festhalten.
Ich muss sagen, so schlimm sieht die Nummer gar nicht aus. Ich hatte jetzt das Trikot für ein paar Fotos an. Also, 74 geht schon, aber wie, ja, ich weiß nicht. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn ich mir nur alle Nummern aussuchen könnte.
Aber du hast die Vorfreude auf die 10. Also,
Das stimmt.
lieber Justin, wir werden hier jetzt auf die Zielgerade einbiegen und es ist jetzt deine Chance, noch etwas loszuwerden aus dieser Stammtischrunde alle Münchner Eishockey-Kosmos. Vielleicht die letzten Worte als Münchner, die du hier loswerden kannst. Möchtest du noch irgendwas loswerden an Eishockey München?
Ja, dann würde ich mich an der Stelle natürlich bedanken für erstmal auch alle Worte nach der Meisterschaft, also vor allem am Eis. Ich bin erstmal gar nicht weggekommen von, nachdem ganzen Fans aufs Eis gelaufen gekommen sind, bin ich erstmal gar nicht so weggekommen, weil mir viele natürlich auch gratuliert haben und mir auch schon alles Gute gewünscht haben. Ich glaube, selbst da wussten schon viele Bescheid, was passiert. Da möchte ich mir erstmal auch generell für die ganze Unterstützung in den letzten Jahren war immer mega und ich hoffe, ich konnte ja allen ja ein bisschen was zeigen und dass sich alle immer mit mir gefreut haben. Ich habe das ja ein bisschen so mitbekommen, dass alle immer so meine Freude so cool fanden am Eis. Ich hoffe, das hat alle dann auch glücklich gemacht und ja, danke dafür.
Das ist etwas, was hier hängen bleibt. Wenige Spieler haben sich so ehrlich und aufrichtig gefreut, wenn auf dem Eis etwas richtig gut geklappt hat. Und das war im Normalfall dann ein Tor. Also das ist auf alle Fälle ein Signature-Bild, was auf alle Fälle bestehen bleiben wird hier in München. Lieber Justin, ich sage vielen Dank für dein Gastspiel an diesem Stammtisch zum Abschluss deiner München-Zeit. Es ist nicht selbstverständlich, wie gesagt, morgen noch ein WM-Testspiel, dass du dir dann nochmal die Zeit genommen hast im Hotel für uns oder auch für Eishockey München. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch stellvertretend hier für die Packmas-Runde wünschen wir dir bei deinem zukünftigen Arbeitgeber alles, alles Gute, nur nicht gegen München.
Ja, danke. Naja, ich bin sehr gespannt, wie die Spiele ablaufen. Ich bin sehr gespannt, weil ich kenne mich. Ich werde Probleme haben, glaube ich. Ein bisschen ernst zu bleiben, wenn die Jungs da. Ja, ich freue mich. Freue mich wahnsinnig auf die
Und
Spiele.
jetzt schauen wir natürlich ganz besonders dann
Ja, ich habe mir schon der Kassi und so oder ein paar Jungs haben schon gesagt, die werden mich ein bisschen trash machen. Ich weiß ganz genau, wenn so auch ein Philipp oder so neben mir steht am Eis, da werde ich schon auch mal lachen müssen. Aber ich freue mich.
Liebe Kollegen von Magenta Sport, sollte München in der nächsten Saison gegen das neue Team von Justin Schütz spielen? Ich hätte gerne die Cable Guys zurück.
Ich nicht, aber ja.
Zum Beispiel, also was haben wir gerade gehört? Philipp Wareika, Maxi Kastner zusammen mit Justin Schütz. Ich halte das für eine sehr gute Idee.
Ich auch.
Wunderbar. Nein, das soll es dann gewesen sein mit Packmas Folge 138 zusammen mit Justin Schütz. Nochmal vielen Dank, hat mega Spaß gemacht. Nochmal nur das Beste für die Zukunft, außer gegen München. Und ja, vielleicht sieht man sich ja wirklich noch ein paar Mal dann auch im München-Trikot wieder hier. Mach's gut. Gilbert, Dankeschön für das Komplizieren des heutigen Stammtisches.
Ja, danke
Wir
auch.
verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, folgt uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Justin, hörst du auch Podcasts? Das ist tatsächlich noch eine Frage, die mir irgendwie in den Sinn gekommen ist. Bist du so ein Podcast-Hörer?
Ja, zum Autofahren ist das super. Also wenn ich auch lange Autofahrten habe, dann höre ich mir eigentlich schon immer Podcasts an, weil immer nervt mich Musik. Ja, da bin ich schon keiner Podcast, oder?
Macht es wie Justin. Justin folgt uns auf Twitter und Instagram. Ich habe es genau
gesehen. Ja, das tue ich. Das mache ich. Natürlich.
Klar doch. Also, macht es wie Justin und bleibt dabei. In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich und in München gilt vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Wir sind am Münchner EHC, der Verein, auf den ich steh. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.